SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Möglicher Wendepunkt im Syrienkrieg. Assads Armee schlägt die islamistischen Rebellen im Osten Aleppos zurück. Schweizer Kernkraftwerke dürfen weiter Strom produzieren, aber manche könnten früher abgestellt werden als gedacht. Aus wirtschaftlichen Gründen. Die Windkraft. Gut für die Umwelt, aber nicht für alle. Über 20 Zugvögel verenden jedes Jahr in jeder Windkraftanlage, zeigt eine Studie. Doch das Bundesamt für Energie relativiert. Und François Fillon, vielleicht der nächste französische Präsident. Ein Porträt des Kandidaten der Konservativen und das Tagesgespräch dazu mit dem Kenner französisch-deutscher Beziehungen Frank Basner um 13 Uhr. Rendezvous heute Mittag mit Ivana Pribakovic. Aleppo gilt als eines der wichtigsten Schlachtfelder in Syrien und Symbol für das Bürgerkriegsland. Wenn das Regime den Ostteil der Stadt einnimmt, kontrolliert es wieder alle größeren Städte im Land. Und nach wochenlangem Kampf scheint die syrische Armee auf der Siegerseite. Offenbar soll es ihr gelungen sein, die mehrheitlich islamistischen Rebellen aus einigen Quartieren im Osten der Stadt vertrieben zu haben. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Ist dies ein Vorentscheid im Kampf um Aleppo?
Es sieht so aus, die Regierungstruppen haben in den letzten Tagen rasche Geländegewinne gemacht. Im nördlichen Teil des Rebellengebiets von Aleppo haben am Wochenende das Viertel Hanenu eingenommen. Das war schon symbolisch bedeutend. Es war das erste Quartier überhaupt innerhalb der nordsyrischen Großstadt, das die Rebellen damals unter ihre Kontrolle brachten, vor 4 Jahren. Und jetzt sind mehrere angrenzende Quartiere dazugekommen. Insgesamt sollen die Regierungskräfte den Rebellen in den letzten Tagen 1/3 ihres Gebiets in Aleppo entrissen haben. Es ist ihnen offenbar auch gelungen, die nördlicheren der Rebellenquartiere von den südlicheren abzutrennen. Das alles ist schon signifikant. Wobei, wenn man Assad-Kräfte sagt, muss man immer auch dazu sagen, es sind Kräfte, die massiv unterstützt werden von Russland und von schiitischen Milizen, die Iran steuert.
Was heißt denn das, wenn Sie sagen, die nördlichen und die südlichen Gruppen oder Truppen sind getrennt worden? Heißt das, die Rebellen sind jetzt von der Außenwelt abgeschnitten?
Das sind sie im Grunde schon seit dem Sommer. Damals haben die Assad-treuen Kräfte den ganzen Osten Aleppos umschlossen. Es gab vielleicht noch einzelne Schmuggelwege, aber insgesamt war das Rebellengebiet abgeschnürt. Jetzt sind aus diesem belagerten Osten 2 isolierte Teile geworden. Das melden das syrische Regime einerseits, das melden aber auch andere Quellen, die nicht im Verdacht stehen, syrische Staatspropaganda zu verbreiten. Und manches deutet sogar darauf hin, dass die kleinere nördliche Tasche bald auch zurückerobert werden könnte. Rebellen dort sollen sich in den anderen größeren Teil zurückgezogen haben, um sich auf die Verteidigung dieses dichter und höher bebauten Gebiets im eigentlichen Zentrum von Aleppo zu konzentrieren.
Tausende Menschen seien übers Wochenende aus den umkämpften Quartieren geflüchtet. Allein innerhalb 24 Stunden sollen es 3.200 Menschen gewesen sein, die Hälfte davon Kinder. Können die überhaupt mit dem Allernötigsten versorgt werden?
Die Geflohenen ja. Die syrische Regierung zeigt sogar demonstrativ, wie sie ihnen hilft. Den Verbliebenen aber ist solche Hilfe verwehrt. Sie werden in den abgeschnürten Rebellengebieten regelrecht ausgehungert. Die Berichte von dort sind dramatisch. Seit Monaten ist dort keine organisierte humanitäre Hilfe mehr angekommen.
Zum Schluss noch, wenn Aleppo fällt, Philipp Scholkmann. Könnte dies ein Wendepunkt sein im syrischen Bürgerkrieg?
Symbolisch auf jeden Fall. Es würde auch sofort starke Kräfte freimachen, die jetzt gebunden sind im Kampf um die Stadt. Und es wäre so etwas wie der letzte Beweis, dass diese islamistisch dominierte Rebellion trotz Unterstützung aus der Türkei, vom Golf, zum Teil ja auch vom Westen, nicht imstande ist, eine Alternative zu Assad und seinem Sicherheitsapparat aufzubauen. Militärisch nicht, politisch ebenso wenig. Wobei Assad hätte dann die großen Städte Syriens alle wieder unter seiner Kontrolle, wie Sie sagten, aber noch nicht das ganze Land. Der Krieg wäre also noch nicht zu Ende.
Danke für die Einschätzungen, Philipp Scholkmann in Beirut. Die weiteren Meldungen des Mittags in der Zusammenfassung hat nun Damian Rast.
Der deutsche Bundesgerichtshof hat erstmals ein Urteil bestätigt wegen Beihilfe zum Massenmord in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Oskar Gröning, ehemaliger Buchhalter im KZ von Auschwitz, war 2015 zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 300.000 Fällen. Das Urteil gegen den heute 95-Jährigen wurde weitergezogen, unter anderem von Nebenklägern, die das Strafmaß für zu tief hielten. Ob Gröning nun wirklich ins Gefängnis muss, hängt aber von seiner Gesundheit ab. Gemäß Experten könnten dank des Urteils weitere Holocausthelfer zur Rechenschaft gezogen werden. Die Deutsche Telekom hat weiterhin Probleme mit ihren Telefon- und Internetanschlüssen. Rund 900.000 Festnetzkunden in verschiedenen Regionen Deutschlands klagen seit dem Wochenende über Störungen, wie die Telekom meldet. Das Unternehmen schließt inzwischen einen Hackerangriff nicht mehr aus. Möglicherweise handelt es sich bei den Routerausfällen um einen Eingriff von außen und nicht um einen normalen Systemausfall. In Dänemark hat Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen seine Regierung umgebildet. Seine liberale Venstre-Partei ist dazu ein Bündnis mit 2 kleineren Parteien eingegangen, der Liberalen Allianz und den Konservativen. Rasmussen hat damit noch immer keine Mehrheit im Parlament, doch ist seine politische Basis nun etwas breiter. Für konkrete Projekte kann er Allianzen eingehen mit der rechtspopulistischen Volkspartei oder mit den Sozialdemokraten. Die neue Regierung will staatliche Arbeitsplätze von Kopenhagen aufs Land verlegen, mehr Geld für die Verteidigung ausgeben und die Steuern für die Reichen senken. Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter, im kommenden Jahr um 1,7% und im Jahr 2018 um 1,9%. Davon geht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD aus in ihrem jährlichen Wirtschaftsausblick. Zulegen könne die Schweizer Wirtschaft, weil sich der Wert des Frankens stabilisiert habe und die Schweizerinnen und Schweizer im Inland wieder mehr Geld ausgeben. Schweizer Ökonomen sehen es ähnlich. Sowohl die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich als auch das Staatssekretariat für Wirtschaft rechnen im kommenden Jahr mit einem leicht höheren Wachstum. Der Preis für eine Tasse Kaffee Crème ist dieses Jahr in der Deutschschweiz durchschnittlich um 3 Rappen gestiegen, auf 4 Franken 23. Das zeigt eine Umfrage des Verbandes Café de Suisse. Den teuersten Kaffee Crème gibt es in Zürich. Der Bund hat dieses Jahr 41 Millionen Franken vergeben, um den effizienten Einsatz von Strom in der Industrie und in den Haushalten zu fördern. Mit dem Geld werden insbesondere Projekte und Programme unterstützt, die möglichst günstig dazu beitragen, Strom zu sparen. Dies teilt das Bundesamt für Energie mit. Die Ausschreibung für 2017 läuft bereits. Seit Mitte Oktober können beim Bund Förderbeiträge beantragt werden. Das Wetter. Bis morgen Abend ist es oft sonnig mit Hochnebelfeldern über dem Mittelland und teilweise auch in den Voralpentälern. Die Temperatur liegt heute mit starker Brise bei 4 Grad, morgen bei abflauender Brise bei 1 Grad. Im Tessin ziehen am Wochenende am Nachmittag Wolken auf und in der Nacht kann es etwas Nieselregen geben. Morgen wird es allmählich wieder sonniger bei 7 Grad.
Energiepolitik in der Schweiz und Wirtschaft und Vorwahlen in Frankreich beschäftigen uns. Und dazu, die Schuldenbremse soll selbst gebremst werden. Zum Beispiel, um die AHV zu stützen, statt um Schulden zu tilgen. Und Muntermacher und Morgenritual ist das schwarze oder braune Getränk.
Ja, wir gehen halt den Kaffee trinken, wo er noch günstig ist.
Wer den Kaffee günstig trinken will, ist in Zürich nicht gut beraten. Wir sagen auch, warum das so ist. Zuerst aber zum himmlischen Kind, dem Wind. Wie gefährlich sind große Windräder für Zugvögel? Wie viele Vögel sterben jedes Jahr, weil sie in die Rotoren von Windenergieanlagen fliegen? Das wollte der Bund wissen und beauftragte die Vogelwarte Sempach, im Jura hinzuschauen und zu zählen. Das Ergebnis dieser weltweit einzigartigen Studie: in jeder Windenergieanlage verenden jedes Jahr über 20 Zugvögel. Christine Wanner.
Es sind die Kleinsten, die unter die Räder geraten, unter die Windräder. Das Goldhähnchen, der Mauersegler, die Drossel, Kleinvögel, die nachts auf rund 150 Metern über Boden fliegen, exakt auf der Höhe der Windenergieanlagen. Was fatal ist, pro Windrad sterben rund 20 Vögel pro Jahr, zumindest am Standort Le Bechapat im Jura, dort, wo man für diese Studie die toten Vögel gezählt hat. 20 klingt nicht nach viel, doch Michael Schad von der Vogelwarte Sempach sagt:
Dieser Wert liegt höher als das, was wir für mögliche Betriebseinschränkungen diskutiert haben.
Betriebseinschränkungen für Windkraftanlagen?
Wie wir jetzt mit diesem Wert weitergehen und wie sich das dann auf die Betriebsbewilligungen auswirkt, das ist noch völlig offen.
Empfehlungen macht die Vogelwarte Sempach zum jetzigen Zeitpunkt nämlich keine. Es handelt sich um Grundlagenforschung. Zwar seien die Vögel hauptsächlich zur Zugzeit im Frühling und Herbst in die Windräder geflogen, doch eben nicht nur dann. Also nicht nur während der großen Vogelzüge. Welche weiteren Bedingungen zu Kollisionen führten, welche Rolle etwa das Wetter spielt, will die Vogelwarte nun herausfinden. Beim Bundesamt für Energie zieht Sprecherin Marianne Zünd zwei Schlüsse aus der Studie.
Dort, wo man kann, kann man eben mit Maßnahmen wie Abschaltungen während den Hauptmigrationsströmen etwas dazu beitragen, die Vögel zu schützen. Und ansonsten zeigt es sich jetzt, dass die Problematik kleiner ist als bisher angenommen.
20 tote Vögel pro Windrad, sind das jetzt viel oder wenige? Darin sind sich das Bundesamt und die Vogelwarte Sempach nicht einig. Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie erklärt.
Man muss das eben wirklich dann in Relation sehen zu anderen Hindernissen für Vögel. Also allein sind Hunderttausende von Vögeln, die gegen Gebäude, gegen Wolkenkratzer in der Schweiz fliegen und dort verändern. Oder eben die Hauskatzen, die auch fast 2 Millionen Vögel pro Jahr fressen.
Bei der Vogelwarte räumt Michael Schad denn auch ein, dass es sich bei den Kollisionen mit Zugvögeln um ein Teilproblem handelt im Konfliktfeld Windenergie und Vögel.
Das Hauptrisiko von Windenergieanlagen auf Vögel ist der Lebensraumverlust und sind die Störungen. Die können entstehen bereits beim Bau, wenn neue Erschließungsstraßen geschaffen werden. Da geht Lebensraum verloren, da wird gestört. Und da kommt man nicht darum herum, eben an heiklen Standorten ganz auf Windenergieanlagen zu verzichten.
Die Vogelwarte schreibt, dass die Kollisionsrate steigen könnte, wenn die Anlagen größer wären und weiter in die Luft ragten. Die Erkenntnisse der aktuellen Studie ließen sich auf vergleichbar große Anlagen in vergleichbarer Topografie übertragen, nicht aber auf Standorte im Mittelland oder in den Alpen. Die Studie liefert also Befürworterinnen und Gegnern Argumentationen für respektive gegen neue Windenergieanlagen.
Christine Wanner. Die 34 Grosswindenergieanlagen, die es in der Schweiz gibt, produzieren jährlich etwa 0,2% des inländischen Stromes. Sehr wenig verglichen mit den 5 Kernkraftwerken, die im Schnitt rund 40% produzieren. Und das nach dem gestrigen Volksentscheid, bis auf Weiteres auch so tun dürfen. Wenn die Betreiber denn das auch wollen. Aufhorchen ließ nämlich gestern eine Aussage von Bundesrätin Leuthard.
Die Verwaltungsräte haben hier eine grosse Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass man, wenn sich das ökonomische Umfeld nicht massiv ändert, das eine oder das andere Kernkraftwerk wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren noch zusätzlich zum Mühleberg ausser Betrieb sehen.
Wie wahrscheinlich ist das? Die Betreiberfirmen Alpiq und Axpo jedenfalls sagen, sie würden ihre AKWs weiter betreiben. Frage an Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Gibt es denn Indizien, die dafür sprechen, dass das eine oder andere AKW in den nächsten Jahren abgeschaltet wird, so wie es eben die Energieministerin erklärt oder angekündigt hat?
Ja, die finanzielle Situation ist genauso ein Indiz. Von welchen Summen wir sprechen, zeigen nämlich 2 aktuelle Beispiele. Betznau 1 steht seit Frühling 2015 still. Wegen technischer Probleme wird es zurzeit nachgerüstet. Diese Anpassungen und der Produktionsausfall kosten die Betreiberin Axpo mindestens 200 Millionen Franken. Und auch das Kernkraftwerk Leibstadt ist vom Netz seit August 2016 und wird es voraussichtlich bis Februar 2017 bleiben. Leibstadt ist übrigens das leistungsstärkste Werk der Schweiz. Entsprechend gross sind hier die Ausfälle. 1 Million Franken pro Tag. Der gut halbjährige Unterbruch kostet somit mindestens 200 Millionen.
Man sagt ja immer, je älter ein AKW, desto teurer wird es, zum Beispiel, weil man nachrüsten muss. Wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wenn sich das nicht mehr lohnt? Wenn man als Betreiberin mehr reinsteckt, als finanziell herausholt?
Ja, eine solche Schmerzgrenze ist gewissermaßen das Betriebsgeheimnis der Kernkraftwerkbetreiber. Aber eine Schmerzgrenze haben die Betreiber ganz bestimmt. Michael Frank, Direktor des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, sagt es so.
Soll ich investieren für die Zukunft und die Sicherheit oder soll ich abschalten, weil es sich nicht mehr rentiert? Und es ist eine ökonomische Überlegung, die der Betreiber machen muss bei jedem Schritt. Ich denke, das ist genau der richtige Anreiz, um auch die Sicherheit aufrechtzuerhalten. BKW hat es vorgemacht, das funktioniert in der Realität.
In der Branche setzt man also auf einen pragmatischen Weg. Bei Betznau 1 stellt sich die Frage nach der finanziellen Schmerzgrenze sicher am ehesten. Die Betreiberin Axpo bestätigt zwar auf Anfrage, ja, Betznau geht wieder ans Netz. Allerdings ist derzeit die Aufsichtsbehörde daran, die Unterlagen über die technischen Probleme im Werk zu prüfen. Erst dann weiß Axpo, wie und ab wann Betznau allenfalls wieder Strom produzieren darf oder ob sich dann weitere Nachrüstungen eben nicht mehr rechnen.
Also wieso stellen die Betreiberfirmen denn die Meiler nicht einfach ab, statt sie zu warten?
Das hat mit dem Prozess zu tun, der nötig ist, um ein Kernkraftwerk endgültig abzuschalten. So ein Prozess braucht einige Jahre Vorlauf, um das Abschalten vorzubereiten und den Rückbau zu planen. Und in dieser Zeit kann ein Kernkraftwerk noch Strom produzieren und sorgt so auch noch für etwas Einnahmen. Würde ein Werk sofort abgestellt, dann wäre der Vorlauf genau gleich, aber in der Zwischenzeit verdient das Unternehmen kein Geld mehr. Das Beispiel der BKW zeigt das relativ gut. Das Unternehmen hat 2013 beschlossen, ihr Werk in Mühleberg 2019 stillzulegen. Bis dahin fließt allerdings noch etwas Geld in die Kasse des Berner Energiekonzerns.
Politisch ist eine Forderung zu hören von rechts. Es sei nach dem gestrigen Volksentscheid Zeit dafür, ein neues AKW zu bauen. Wäre das denn eine ökonomische Alternative zu den alten, teuren Atommeilern?
Das halte ich im Moment für praktisch ausgeschlossen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, zuerst müsste sich ein Investor finden, der in ein neues Kernkraftwerk investiert, und hier sprechen wir von Milliarden. Dass er allerdings diese Investitionen bei den aktuell tiefen Strompreisen jemals wieder reinholen kann, ist derzeit unwahrscheinlich. Zweitens, ein neues Kernkraftwerk zu bauen, ist auch ein technisches Wagnis. Finnland beispielsweise macht derzeit diese unliebsame Erfahrung. 2003 sprach man dort von Kosten von 3 Milliarden Euro. Inzwischen gehen die Schätzungen gegen 9 Milliarden. Hinzu kommen auch zeitliche Verzögerungen. Vor 2018 wird dort kein Strom produziert. Und dann drittens, der politische Widerstand in der Schweiz gegen ein neues Kernkraftwerk wäre sicherlich gross. Da reicht ein Blick zurück. Kaiseraugst und Graben sind da die Stichworte. Wie die Situation dann in einigen Jahrzehnten ausschaut, das ist wiederum eine andere Frage. Das muss dann aber eine andere Generation entscheiden.
Sagt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Noch vor zwei Wochen hätte das niemand gedacht. François Fillon könnte nächster französischer Präsident werden. Das Mitte-Rechts-Lager hat gestern seinen Favoriten gekürt und dieser ließ in der Stichwahl seinen Konkurrenten Alain Juppé weit hinter sich. Was überraschend erscheint, ist es auf den zweiten Blick aber nicht unbedingt. Denn François Fillon zeigte im Vorwahlkampf viel politisches Gespür und geschickte Rhetorik. Wie funktioniert dieser Mann, der in einem halben Jahr in den Élysée-Palast einziehen könnte? Charles Lieber.
Auf den ersten Blick lassen sich dem politischen Programm von François Fillon zwei Attribute anhängen: konservativ und antisozial. Fillons Rivalen in der Politik werden dafür sorgen, dass dieses Etikett an ihm kleben bleibt. Wer sich auf diese simplen Attribute beschränkt, unterschätzt François Fillon. Fillon kalkuliert weitsichtiger. Er hat seine 35 Jahre politische Erfahrung in seinen persönlichen Karriereplan eingearbeitet. Er hat zwei Seiten. Auf der ersten Seite steht sein politisches Programm. Es hat bewusst noch weiße Flecken. Das ist Kalkül. Auf der zweiten Seite ist die Methode festgehalten, wie er ans Ziel kommen kann. Kaum gewählt als Spitzenkandidat, rief er das gestern seinen Anhängern einmal mehr in Erinnerung.
Je vois une force qui attend son heure. Et cette force, elle sera extraordinaire, si nous savons la guider vers des changements inédits.
Ich spüre den Rückhalt. Mit aller Kraft werden wir nun an die Arbeit gehen. Fillon hat sein Programm bis jetzt nicht in Watte gepackt. Vor der Wahl die Wahrheit sagen und nachher handeln, lautet seine Devise.
La France ne supporte pas son décrochage. La France veut la vérité et la France veut des actes.
Bisher verspricht er folgende Taten: Steuern senken für Unternehmen und Reiche, Staatsausgaben senken, Stellen streichen bei Beamten, mehr arbeiten für etwas weniger Lohn. Fillon will den französischen Wohlfahrtsstaat auf den Kopf stellen. Fillon spürte, was seine Wähler hören wollten in diesen Vorwahlen, nämlich einen Politiker, der eine rechte Politik verspricht. So gewann er die Vorwahlen. Sie legten den ersten Teil seiner Methode offen. Nun wird bald Teil 2 folgen und den Realpolitiker Fillon offenlegen. Als Spitzenkandidat der Rechten intronisiert, kann Fillon andere Töne anstimmen und jenen Fillon wieder in Erinnerung rufen, den es auch einmal gab. Den jüngeren Fillon, der nämlich einmal aus der politischen Mitte heraus politisierte. Er diente allen politischen Größen im Land im rechten Lager, verschaffte ihnen Mehrheiten im Parlament oder bei Wahlen. Fillon war deren analytischer Kopf, kombinierte agil politisches Kalkül mit politischem Instinkt. Schritt für Schritt gewann er an Einfluss. Fillon arbeitete im Schatten und stand im entscheidenden Moment im Scheinwerferlicht. Seine katholischen Wurzeln, seine bürgerliche Vision der Familie bleiben seine politische Konstante. Fillon bleibt konservativ. Das Etikett antisozial greift aber zu kurz, um Fillon zu erfassen. Liberal ist treffender, sehr liberal bleibt er in Wirtschaftsfragen. Liberal kann aber auch in Bezug auf seine Werte sein. Weil Fillon unterscheidet klar zwischen seiner persönlichen Überzeugung und seinen Aufgaben als Spitzenpolitiker. Er will das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Fillon kann, wo nötig, politische Kompromisse eingehen. Das ist der Realpolitiker Fillon. Dieser François Fillon erlaubt es ihm nun, auch Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.
Charles Lieber. Frankreich, Fillon und seine künftigen Mitkonkurrentinnen und Mitkonkurrenten von links und rechts. Das ist auch Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Gummibärchen bleiben im Gestell, wenn das Taschengeld nicht reicht. Oder anders, man darf nicht mehr ausgeben, als man bekommt. Was jedes Kind versteht, gilt vereinfacht gesagt auch für den 70-Milliarden-Haushalt des Bundes. Mit der sogenannten Schuldenbremse ist diese Regel sogar in der Verfassung festgeschrieben. Nun, nach mehreren Jahren mit Überschüssen, wollen einige Politiker aber nicht mehr bremsen, sondern Gas geben. Gaudenz Wacker.
Warum braucht es eine Schuldenbremse? Ganz einfach, weil das Parlament unfähig sei, Maß zu halten, warb vor 15 Jahren der damalige Ständerat Hans-Rudolf Merz für dieses Instrument und zitierte dazu den früheren Bundesrat Otto Stich.
«Eher gegen Hund einen Vorrat an Servel anlegen, als das Parlament auch nur einen Franken Vorrat mache.»
Argumente wie dieses überzeugten das Stimmvolk. Mit fast 85% Ja-Stimmen verankerte es 2001 die Schuldenbremse in der Bundesverfassung. Das Instrument funktioniert, indem es die Ausgaben nach den Einnahmen ausrichtet, und zwar über einen Konjunkturzyklus hinweg. Das heißt, in fetten Jahren soll der Bund Überschüsse erwirtschaften, damit er in mageren Jahren Defizite kompensieren kann. Nun blickt der Bund auf 10 fette Jahre zurück. Seit 2006 gab es ausnahmslos Überschüsse. Der Bund baute damit Schulden ab, über 20 Milliarden Franken. Die Schuldenbremse übertraf ihre Ziele damit sogar regelmäßig, schrieb der Bundesrat letztes Jahr. SP-Finanzpolitiker Philipp Hadorn kommentiert:
«Das zeigt, dass die Schuldenbremse nicht ein geeignetes Instrument war. Es zeigt, dass man mindestens in einem ersten Schritt die ganze Geschichte aufweichen muss und nicht, dass wir einfach Geld anhäufen und immer wieder Fehlprognosen an den Tag legen.»
Fehlprognosen. Wenn sich der Bund verschätzt und deswegen Überschüsse schreibt, kann dieses Geld nicht einfach ausgegeben werden. Es muss für den Schuldenabbau verwendet werden, so will es die Schuldenbremse. Dieses Regime sei zu rigide, finden nun nicht mehr nur linke Politiker. Von der CVP fordert Leo Müller, die Hälfte solcher Überschüsse soll an die AHV gehen, sofern die Verschuldung des Bundes einen bestimmten Wert unterschreitet.
Es ist ja so, dass die ältere Generation viel zu unserem Wohlstand beigetragen hat und auch die älteren Leute sind teilweise gute Steuerzahler und deshalb sollen sie auch belohnt werden, indem Geld an sie zurückfließen soll.
Auch der Bundesrat denkt derzeit über eine Lockerung der Schuldenbremse nach. Im Zentrum steht die Frage, wenn der Bund weniger Geld ausgibt als geplant, könnte er dann solche Ersparnisse nicht auch anderweitig ausgeben als für den Schuldenabbau? Bis Ende Jahr soll Finanzminister Ueli Maurer einen Bericht dazu vorlegen. Der Bundesrat hat ihn damit beauftragt. Maurer selbst machte allerdings diesen Herbst im Ständerat kein Hehl daraus. Er hält diese Fragestellung für eher abwegig.
«Ich kann Ihnen jetzt schon ankündigen, so wie wir das sehen, wird dieser Bericht die Argumente für keinerlei Auflockerung der Schuldenbremse noch stärken.»
Unterstützung erhält Maurer dabei im Nationalrat von der Finanzkommission. Sie fordert mit einer Motion, dass eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen wird. Schließlich sitze der Bund noch immer auf über 100 Milliarden Franken Schulden, sagt FDP-Finanzpolitiker Albert Vitali.
Das hat sich gezeigt, innerhalb von 15 Jahren hat man die 20 Milliarden abgebaut. Also in kleinen Schritten hat man die Schulden abgebaut. Und es ist wichtig, wenn die Zinsen wieder einmal steigen, dass die Schuldenlast möglichst gering ist. Und das gibt auch ein wenig Luft in der laufenden Rechnung des Staates.
Schuldenbremse aufweichen oder nicht? SVP, FDP und BDP sind gegen jede Lockerung. Linke, Grünliberale und eine Mehrheit der CVP dafür. Die Entscheidung heute Nachmittag im Nationalrat wird wohl knapp.
Gauden Zwacker. Rendezvous 1:04. Manche mögen ihn schwarz, andere süß, die dritten mit Schaum, die vierten freuen sich über die Sujets auf dem Kaffeeramdeckel. Die Schweiz ist ein Land von Kaffeetrinkerinnen und Trinkern. Jeden Tag im Schnitt 4 Tassen. Das kann ins Geld gehen. Die Preise in den Restaurants und Bars sind stattlich. Das zeigen die neuesten Zahlen des Branchenverbands Cafetier Suisse. Die Qualität des teuren Kaffeecreme im Restaurant dagegen, die ist manchmal lausig. Aus Zürich, Christoph Brunner.
Ein Kaffeecreme kostet auswärts im Schnitt 4,23 Franken. Das sind 3 Rappen mehr als noch letztes Jahr. Am teuersten ist die Tasse Kaffee in den Städten Zürich und Basel. Dort liegt der Durchschnitt 20 Rappen höher. Und in manchen Lokalen bezahlt man sogar deutlich über 5 Franken. Für manche ist dies zu viel, wie eine kleine Straßenumfrage in Zürich zeigt.
Ich finde es eine Frechheit.
Also für uns ist es teuer.
Ja.
Ja, finde ich nicht gerechtfertigt.
Bei uns oben ist es vielleicht noch ein bisschen günstiger im Bündnerland. Ich habe auch schon 3,70 gezahlt.
Diese großen regionalen Unterschiede seien einfach zu erklären, sagt Hans-Peter Oetli vom Branchenverband Cafetier Suisse, nämlich mit dem Preisumfeld am jeweiligen Standort.
Wenn jemand einen neuen Betrieb eröffnet, dann orientiert er sich daran, ob das Marktumfeld, wo er sich bewegt, den Preis X hat und er sich dann anpasst.
Will heißen, wo der Kaffee schon immer teuer war, bleibt er teuer. Größter Faktor beim Kaffeepreis sind übrigens die Personalkosten, also die Löhne in der Schweizer Gastronomie.
Preisaufschläge gibt es momentan nur in der Begründung, dass die Mitarbeiterkosten höher sind und entsprechend wird das auch niedergeschlagen, aber dann auf das ganze Sortiment.
Kaffee trinken ist in Schweizer Gastrobetrieben grundsätzlich ein teures Vergnügen. Viele Kundinnen und Kunden würden dies auch noch akzeptieren, vorausgesetzt die Qualität des servierten Kaffees stimmt.
Für 4,50 Franken sollte schon ein guter Kaffee sein.
Ich sage Ihnen, ich kann Ihnen nicht sagen, wo es einen guten Kaffee gibt.
Zu Hause kann ich mir den einfacher machen.
Auch Cafetier Suisse-Präsident Hans-Peter Oetli räumt ein, die Kaffeequalität lasse in manchen Betrieben zu wünschen übrig.
Wir haben heute einen Qualitätsstandard, der definiert ist von Kapselmaschinen zu Hause und im Büro. Und das ist das absolute Minimum der Kaffeequalität, die man heute in einem Gastronomiebetrieb anbieten muss.
Der Branchenverband will die Kaffeequalität deshalb nächstes Jahr besonders unter die Lupe nehmen. Unter anderem wird eine spezielle Ausbildung angeboten für Gastroangestellte, die für die Kaffeezubereitung verantwortlich sind. Ein weiterer wichtiger Punkt für viele Kaffeekonsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz, es soll sogenannt fairer Kaffee serviert werden, also Kaffee, für den die Bauern in den Herkunftsländern anständig bezahlt wurden.
Wenn man wüsste, dass die Bauern etwas mehr überkämmten, dann ist er nicht zu teuer. Aber wie weiss man das?
Heute sei schon ein großer Teil des Kaffees in der Schweiz fairer Kaffee, entgegnet Hans-Peter Oetli von Cafetier Suisse. Außerdem mache der Bohnenpreis nur noch einen sehr kleinen Teil der Gesamtkosten für eine Tasse Kaffee aus.
Also ist es problemlos möglich, einen hohen Kaffeepreis zu bezahlen für fairen und besonders für guten Kaffee? Und das hat auf die Tasse in den Entstehungskosten einen sehr kleinen Einfluss.
Standort, Löhne, Qualität. All diese Faktoren führen also zu einem Kaffeepreis von durchschnittlich 4,23 Franken in der Schweiz. Tendenz steigend. Die Schmerzgrenze liegt dort, wo die Kunden lieber auf einen Kaffee verzichten und das Portemonnaie stecken lassen.
Christoph Brunner über die feine kleine Bohne. Gleich eins, Frankreich hat einen neuen Polizist. François Fillon ist auf dem besten Weg, französischer Präsident zu werden. Wer ist der Mann, den Ex-Präsident Sarkozy spöttisch bloß seinen Mitarbeiter nannte? Antworten im Tagesgespräch im ersten und vierten, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Wegen der Kämpfe in Aleppo sind bis zu 10.000 Menschen aus der Großstadt geflüchtet, zum Teil in kurdische Gebiete. Die syrische Armee hatte zuvor einen Stadtteil im Nordosten von Aleppo eingenommen. Der deutsche Bundesgerichtshof hat erstmals ein Urteil bestätigt wegen Beihilfe zum Massenmord in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Oskar Gröning, ehemaliger Buchhalter im KZ Auschwitz, war 2015 zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. In Schweizer Windenergieanlagen sterben mehr Vögel als bisher angenommen. Pro Windrad verendeten etwa im Jura jedes Jahr rund 20 Vögel. Das zeigt eine Studie der Vogelwarte Sempach.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.